Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und heute haben wir einen langjährigen Hörer zu Gast und das freut mich natürlich ganz besonders. Zudem ist er Investor und auch noch arbeitet er bei unserem heutigen Partner Immometrica und deswegen freue ich mich sehr, den Ferdi zu begrüßen. Herzlich willkommen im Podcast.
Hallo Tim, freut mich auch. Freut mich, dass ich dabei sein darf.
Ja, es ist sehr schön, dich dabei zu haben, weil du passt perfekt ins Raster sozusagen. Und du hast nicht nur Erfahrungen mit Immobilien und Investments, bringst gleichzeitig noch einen Partner mit, bist langjähriger Hörer, was will man da mehr? Aber für diejenigen, die dich tatsächlich nicht kennen sollten, vielleicht machen wir mal kurz einen Rundabriss, bevor wir natürlich, du kennst es ja, an die Anfänge deiner Geschichte springen. Aber wer bist du und was sollte man auf jeden Fall über dich wissen?
Sehr gerne, jawohl. Mein Name ist Ferdi, genau, ich bin 27 Jahre alt, komme aus Süddeutschland, habe letztes Jahr meinen Master abgeschlossen, leite ein Möbelhaus, habe eine Immobilienfirma gegründet und bin, wie es Tim auch schon richtig gesagt hat, für Immometrica tätig, noch zusätzlich mit Sicherheit viele Punkte, die wir auch nachher noch zusammen besprechen werden.
Sehr cool, sehr cool. Dann fangen wir doch am besten noch mal ganz am Anfang an, ganz klassisch. Wie bist du denn überhaupt zum Thema Investieren und Finanzen ganz allgemein gekommen?
Ja, sehr gute Frage. Tatsächlich ist es so zum großen Teil auch ein bisschen in mir drin. Also ich führe Haushaltsbuch, seit ich gefühlt Kind bin. Also ich habe da schon immer so ein bisschen ein Faible dafür, dass ich Sachen mir auch notieren in dem Bereich. Also ich habe da schon als Kind oder mit 17 oder so, habe ich da ein Haushaltsbuch geführt über die Notizen-App, Ausgaben und Einnahmen. Und wenn die Einnahmen nicht so hoch waren, dass ich eben geschaut habe, dass man eben bei den Ausgaben schaut. Klar, ich habe auch schon recht früh mit dem Thema Aktien mich beschäftigt, ETF und so weiter und so fort. Bin da logischerweise auch mal drin gewesen und auch nach wie vor noch. Mir macht das Ganze Spaß. Ich bin ein zahlengetriebener Mensch. Ich habe im Master Banking and Finance studiert, mit Fokus auf Immobilien dann auch, Betriebswirtschaft im Bachelor. Und von dem her, ja, es ist auch ein Stück Hobby von mir tatsächlich. Also mehr als nur sozusagen, es ist keine Arbeit, sondern es ist einfach Hobby und Leidenschaft. Und ich beschäftige mich sehr, sehr, sehr gern damit und von dem her auch leidenschaftlicher Hörer deines Podcasts. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich eben dabei sein darf, genau.
Ja, und zusätzlich bist du ja sogar auch unternehmerisch tätig, und zwar im familiengeführten Möbelhaus, wenn das richtig ist, oder?
Ist genau richtig. Also ich hatte 2021, habe ich meinen Bachelor abgeschlossen. Dann war ich ein bisschen verschiedenen Stationen, auch im Ausland, in Zürich und in Frankfurt, in Luxemburg. Und dann habe ich meinen Master angefangen und das Möbelhaus, genau, ist von meiner Mutter. Das war eben damals in einer, ja, ich würde mal sagen, ja, schwierigen Situation. Also der Marktleiter ist damals in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Man hatte schwierige Jahre, es gab einen gewissen Investitionsstau und ich habe dann so ein bisschen das Projekt angenommen, während meines Masterstudiums sozusagen gleichzeitig und habe dann sozusagen während meinem Masterstudium bin ich sozusagen so weit da reingekommen, dass wir dann im Mai 23 dann Neueröffnung hatten, also im Prinzip alles neu gemacht, so von Name, Logo und Farben und Corporate ID und Ausstellung und Webseite und alle möglichen neuen Online-Shops sozusagen komplett neu gemacht und da bin ich auch nach wie vor noch angestellt. Das macht Spaß, da gibt es natürlich auch in gewisser Weise große Synergien zum Möbelhaus. Ich sage immer, jede Wohnung braucht eine Küche, jeder Mieter braucht Möbel und so kann ich eben eine Win-Win-Situation schaffen für mich und für die Firma und auch für Mieter und für alle im Prinzip. Und es macht Spaß, unternehmerisch tätig zu sein. Ich mache das sehr gerne, ich stehe morgens gerne auf, es fühlt sich nicht an wie Arbeit. So ähnlich ist es bei Immometrica im Prinzip auch und ja, genau, so kann man sagen, dass ich auch unternehmerisch tätig bin, genau.
Ja, sehr, sehr cool. Wie investierst du dann, wenn du sagst, neue Küche und so weiter? Also bist du auch eher einer der aktiveren Investoren und machst sozusagen auch ordentlich was mit den Wohnungen, wenn du sie kaufst?
Ja, Tatsächlich, ja, also ich hatte im Januar 24 hatte ich die GmbH dazu gegründet. Ich fange an, also ich bin ein junger Mensch, ich habe eine Wohnung, ich kaufe Wohnungen, kleine Wohnungen, gerne auch mit Renovierungsstau. Habe im ersten Jahr ziemlich viel auch gemacht, also ich habe klar neue Küchen, klar Bad, und ich hatte auch Schimmelsanierung und so weiter und so fort. Also ich gehe schon an die Sache so ran, dass ich Probleme lösen möchte. Ich finde auch das Thema Wohnraumschaffung tatsächlich recht motivierend und per se spannend. So bin ich jetzt gerade auch dabei, mit einem Architekt versuche ich ein Dachgeschoss auszubauen. Ich bin Anfänger, aber ich gehe das gerne an und macht mir Spaß, so ein bisschen da in dem Bereich tätig zu sein und auch, wie du selbst sagst, auch Probleme zu lösen. Und ja, genau.
Ja, und um Immobilien zu kaufen, muss man die natürlich auch erstmal finden. Und damit machen wir am besten schon mal den ersten kleinen Überschlag Richtung Immometrika. Denn da arbeitest du und auch zusätzlich, also du bist auch so ein Tausendsasser hier. Wie bist du dazu gekommen und was ist eigentlich überhaupt Immometrika für diejenigen, die es nicht kennen?
Richtige Tausendsasser, ja. Ich sage immer, der Tag hat 24 Stunden. Zeit ist die Ressource, die 100% fair verteilt ist. Ich bin unter anderem auch für Immometrika tätig, im Hauptjob eben für das Möbelhaus, die Immobilienfirma, und für Immometrika seit Oktober 2024. Ich habe eben mit meine Masterarbeit damals mit Immometrika geschrieben. Vielleicht noch ein Satz vorneweg. Was ist Immometrika überhaupt? Immometrika ist eine Plattform, eine Meta-Plattform für die Immobiliensuche und Bewertung. In Deutschland, aber auch mittlerweile in der Schweiz und in Österreich. Man kann Suchaufträge erstellen und kann sich entsprechend zu diesen Suchaufträgen benachrichtigen lassen. Wenn die Zeit knapp ist, ist es ein sehr, sehr hilfreiches Tool, wenn man sich eben durch die Benachrichtigungsfunktion eben informieren lassen kann. Und man ist eben in nur wenigen Minuten am Tag ist man informiert. Hab damals die Firma angeschrieben und durfte da von den vielen Daten, die die Firma hat, eben profitieren. Ich bin selbst seit vielen Jahren überzeugter Nutzer des Produkts. Ich nutze es seit vielen Jahren und ich glaube, ich könnte auch nicht mehr ohne. Ich nutze es eben seit vielen Jahren. Das heißt, Skin in the Game ist irgendwie vorhanden. Habe dann eben die Masterarbeit mit der Firma geschrieben. Das hat sehr, sehr gut funktioniert mit den Daten. Masterarbeit bestanden, Masterabschluss und so weiter. Und mit dem Team habe ich mich gut verstanden. Ich finde das Produkt einfach gut und ich glaube, das ist eine sehr wichtige Basis, dass man hinter dem Produkt steht. Und seitdem helfe ich auch dem Pascal und der ganzen Mannschaft aus, das Produkt nach vorne zu bringen, genau.
Sehr cool, sehr cool. Dann magst du uns vielleicht mal einen Einblick in das Produkt geben und was denn quasi so ein bisschen der Vorteil der Nutzung von Immometrika ist.
Ja, absolut. Also das Tool hat mit Sicherheit mehrere Vorteile. Ich gehe jetzt gerne immer so ein bisschen auf meine persönlichen Highlights ein. Ich glaube, mit diesen Highlights können sich auch viele Kunden oder auch viele der Hörerschaft eben identifizieren. Wie vorher schon erwähnt, ich gehe einem Vollzeitjob nach. Das heißt, Zeit ist irgendwie eine Ressource, die per se knapp ist. Ich persönlich finde die Benachrichtigungsfunktion sehr, sehr, sehr hilfreich. Man hat eben alles auf einen Blick. Und das ist schon eben für mich ein großer Aspekt. Also ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Man kann zum Beispiel, ich werde einmal am Tag 17 Uhr oder abends werde ich informiert mit den neuesten Inseraten, die online gegangen sind. Ich gehe die E-Mails durch und in 5 Minuten bin ich informiert über die neuesten Inserate. Und das ist, sage ich mal, sehr zeiteffizient und es ist sehr, sehr vorteilhaft für mich, weil ich am Tag über eben wenig Zeit habe. Und ich glaube, viele Leute, viele Privatinvestoren, auch Leute, die sich mit Immobilien beschäftigen, denen geht es ähnlich. Sie möchten gerne investieren. Die Zeit ist per se knapp, weil sie einem Vollzeitjob nachgehen. Das Thema Immobilien läuft mehr oder weniger zusätzlich noch. Es ist ein Hobby. Man möchte gern was für die Altersvorsorge machen. Und folglich muss man eben einen Weg finden, wie man seine Zeit effizient einsetzt. Und da ist eben die Benachrichtigungsfunktion ein großer Aspekt. Das ist mal mit Sicherheit ein sehr, sehr großer Aspekt, dass man eben alles auf einen Blick hat, man ist informiert. Der zweite wichtige Aspekt ist das Thema Marktinsights. Also ich weiß noch, als ich meinen Bachelor gemacht habe, da habe ich eben nur studiert, da hatte ich noch, sag mal, ganz gut Zeit, da bin ich zur Besichtigung gegangen und habe mich so informiert und habe versucht, nah am Markt dran zu sein. Wenn man jetzt, sagen wir mal, so im Arbeitsleben drin ist, dann merkt man, okay, Zeit wird eine Ressource, die knapp ist, und deswegen gehe ich jetzt heute nicht mehr, ich gehe auch noch zur Besichtigung, klar, aber ich sag mal, mit Hilfe von Immometrika schaffe ich es, relativ nah am Markt dran zu sein, ohne sehr viel Zeit zu investieren. Es gibt Marktinsights, eben diese Marktinsights, die ich auch für meine Masterarbeit verwendet habe, zum Beispiel Statistiken wie durchschnittlicher Quadratmeterpreis, wie lange sind Inserate oder die Immobilien online, wie viel Immobilien gibt es überhaupt online, sage ich mal, wenn man sagt, okay, Neubau oder Altbau oder Wohnung XY, wie lange ist diese Art von Wohnung online? Man hat eben alle möglichen Statistiken sehr personalisierbar und ist folglich, sage ich mal, mit ja, wenigen Klicks sehr nah am Markt. Ich finde eigentlich so diese Metapher nah am Markt eigentlich immer recht passend. Das ist so ein zweiter wichtiger Aspekt. Der dritte Aspekt, der insbesondere aktuell mit Sicherheit ein wichtiger Punkt ist, ist das Thema Preishistorie. Wie wir alle wissen, der Markt hat sich verändert, Zinsen sind gestiegen. Und wenn man jetzt zum Beispiel Immometrica nutzt, dann sieht man in jedem Inserat die Preishistorie. Das bedeutet, man kann sehen, wie oft wurde ein Inserat quasi angepasst. Das bedeutet, wie oft wurde der Preis gesenkt und wie schnell wurde der Preis gesenkt. Und das, folglich kann ich eben Rückschlüsse machen zur Verhandlungsposition. Also ich gebe mal ein konkretes Beispiel. Wenn ich sehe, ein Inserat und eine Immobilie wurde innerhalb von nur wenigen Wochen mehrfach stark im Preis reduziert, dann kann ich daraus schlussfolgern, dass der Verkäufer potenziell verkaufen muss, / sollte und das möglichst schnell. Folglich habe ich eine andere Verhandlungsposition und ich glaube, vor allem in den letzten Jahren, sage ich mal, wo sich das Umfeld doch einfach verändert hat, kann man so schon an seine Objekte kommen zu einem Preis, wo das früher nicht möglich wäre, vor allem wenn man entsprechend nachverhandeln kann und man das weiß, dass man nachverhandeln kann. Man ist eben an Informationen dran, die man hat, die man nicht hat, wenn man das Tool nicht nutzt. Das ist so ein dritter wichtiger Aspekt. Und ich denke, so der vierte Aspekt, den ich da noch nennen möchte, ist, ich habe es vorher auch deswegen so ausführlich gesagt, ich bin ein zahlengetriebener Mensch. Ich habe das auch mehr oder weniger studiert. Ich liebe Zahlen und deswegen finde ich es auch ganz gut, basierend auf Zahlen zu entscheiden. Also jetzt mal ein Beispiel, wenn ich jetzt was kaufen möchte als irgendein Objekt, und ich möchte das finanzieren, dann kann ich eben die Zahlen und Fakten von Immometrica verwenden für mich, für meine Unterlagen, aber natürlich auch für die Bank. Ich kann einen professionellen Wertbericht erstellen und diesen der Bank vorlegen und es kommt immer logischerweise gut. Wenn ich jetzt in der Haut der Bank sein würde, würde ich das auch gut empfinden, wenn der Kunde sieht, okay, er hat quasi sozusagen ein richtige Zahlen in der Hand, wo er sein Investment Case irgendwie belegen kann. Und das sind einfach so ein paar Aspekte, wo ich jetzt als selbstüberzeugter Nutzer sage, das sind schon Punkte, die sehr nützlich sind im Alltag.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, dieser Aggregationsaspekt ist in der Tat ein sehr, sehr wichtiger. Also Immometrica greift im Endeffekt auf die normalen, sag ich mal in Anführungsstrichen, Immobilienplattformen zu und greift dort die Daten ab, in Anführungsstrichen. Also das wären dann wahrscheinlich die Klassiker, also ImmoScout, ImmoWelt. Sind da auch solche Sachen wie eBay Kleinanzeige oder so, wird das auch mit erfasst? Oder ist das, welche Plattformen würden sozusagen darüber abgedeckt werden?
Sehr, sehr guter Punkt. Auch da könnte ich dann eine eigene Story erzählen. Wir sind hier im Investor Stories Podcast. Ich habe tatsächlich meine erste Wohnung über Kleinanzeigen gekauft. Ich glaube, damals hieß es sogar noch eBay Kleinanzeigen. Ich persönlich würde niemals über Kleinanzeigen nach Wohnungen suchen. Ich habe damals die Wohnung wurde mir damals über Immometrica sozusagen vorgeschlagen. Ich habe, die Wohnung wurde auf Kleinanzeigen inseriert, ich habe die Wohnung besichtigt und entsprechend gekauft. Und der Verkäufer hat mir dann im Anschluss dann eben auch, sagen wir mehr oder weniger off-market, weitere Wohnungen im Haus verkauft. Und ich sage jetzt mal, ohne Immometrica hätte ich die erste Wohnung nicht gekauft und da ich die erste Wohnung nicht gekauft hätte, hätte ich die andere Wohnung auch nicht gekauft. Und deswegen ist das schon so ein Punkt, wo ich sage, okay, da spüre ich auch in gewisser Weise eine Dankbarkeit. Ich nehme an die klassischen Portale ImmoScout, klar, logisch, aber ich meine, Kleinanzeigen ist schon auch eine Plattform, die man nicht unterschätzen darf, auch vor allem vom Volumen. Das sind doch relativ viele Inserate online. Und gerade wenn du die ganzen anderen Plattformen ansprichst, wir arbeiten natürlich tagtäglich daran, weitere Plattformen anzubinden. Also ich habe jetzt neulich erst eine Liste gesehen an Plattformen, die noch hinzukommen. Und das sind zum Teil auch Plattformen dabei, die man so auf Anhieb gar nicht kennt, wo man sagt, okay, wenn man das sieht, wenn man Inserate von diesen Plattformen auf dem Schreibtisch bekommt sozusagen, dann ist man halt auch, sage ich mal, wirklich anderen Investoren einen Schritt voraus, weil die das einfach vorher nicht sehen. Da sind wir eben dabei, immer Stück für Stück neue Plattformen anzubinden und Ja, sind wir dabei, sind genau. Cool. Also es geht was.
Der Markt wird wahrscheinlich aber dennoch von den großen Plattformen sozusagen dominiert. Klar, da guckt dann auch jeder hin, ne? Da hat man dann dementsprechend Konkurrenz, wie du schon sagst. Aber wird es wahrscheinlich auch so schätzen, dass irgendwie 80% oder so des Plattformmarktes wird wahrscheinlich von ImmoScout und irgendwie vielleicht noch ImmoWelt und eBay Kleinanzeigen. Wenn man die dazu nimmt, hat man 80% oder so vom Markt schon.
Absolut richtig, klar, also es gibt natürlich die großen Player, klar, aber die Kleinen sind deshalb nicht zu unterschätzen, weil die vermutlich einfach viele nicht auf dem Schirm haben. Ich zum Beispiel vermutlich jetzt auch nicht, würde ich Immometrica nicht nutzen. Deswegen ist es ja auch so ein Punkt, wie du selbst sagst, auf ImmoScout, da sehen es ziemlich viele Leute. Also ich würde mal sagen, jeder, der sich für Immobilien interessiert, fängt bei den großen Portalen an. Ich meine, klar, das ist logisch, aber da vergisst man vielleicht so ein bisschen, dass die Kleinen doch auch manchmal Immobilien online bringen, sowohl kaufen, aber auch mieten, wo du denkst, okay, das sehe nicht so viel und da könnten vielleicht auch mal Immobilien dabei sein, die interessant und attraktiv sind, die vielleicht ein bisschen unterm Radar fliegen.
Auf jeden Fall. Also es ist ja, man muss ja immer da stöbern, wo wenig andere sind. Deswegen ist es ja dann auch immer umso schöner, wenn man es dann schafft, einen direkten Maklerdraht zu bekommen haben und die einem direkt die Objekte dann ab irgendeinem Punkt halt zeigen. Wie das jetzt zum Beispiel da bei deiner ersten Wohnung passiert ist, das ist dann natürlich ja wirklich ideal gelaufen. Hast du die Wohnung noch und was hast du damit gemacht, beziehungsweise was war der Investment Case?
Genau, die Wohnung habe ich noch. Das war tatsächlich in der Stadt, wo ich meinen Bachelor gemacht habe. Das hat eben 3 Hochschulen in dieser Stadt. Und ich habe, würde ich mal sagen, einen recht breiten Suchradius. Eben über Immometrica ist es recht einfach, da trotz breitem Suchradius dann Überblick nicht zu verlieren. Habe da eben gesucht, wie gesagt, über Kleinanzeigen inseriert und so die erste Wohnung gekauft. Ich habe die noch. Ich habe die damals tatsächlich auch privat gekauft und dann irgendwann mal gemerkt, okay, das Thema Immobilien macht mir doch mehr Spaß. Ich möchte es ein bisschen weiter auch forcieren für die Zukunft und auch insbesondere für die langfristige Zukunft. Habe dann im Nachhinein dann auch die GmbH gegründet und dann ist ja immer so das Thema Strukturkosten versus Steuersparnis und dann habe ich mir das einmal schön sauber mit einem Bleistift durchgerechnet, genauso mit einer Excel und dann gemerkt, okay, das macht Sinn, wenn ich das Ganze in der GmbH mache und dann die Wohnung in die GmbH eingelegt und danach eben weiter auch in der GmbH tätig gewesen.
Alles genau. Klar. Also auch dann, obwohl du sie gar nicht quasi in dem Sinne gehandelt hast sozusagen, war trotzdem dann die GmbH eine sinnvollere Option, weil meistens gibt es ja die klassische Handels GmbH oder halt dann so quasi Vermögensverwalten, wenn man, sag ich mal, die Mietströme, was war da so dein Gedanke?
Genau, also kein Handel, einfach nur am Anfang erstmal quasi kaufen, in gewisser Weise sozusagen Probleme lösen, so Teil der Wertschöpfungskette irgendwie zu sein, also irgendwie was zu renovieren, irgendwas zu machen, wo ich sage, okay, das löst jetzt ein Problem, zum Beispiel ein Problem des Mieters und dann entsprechend die Wohnung zu halten. Und da kann man ja eben rechnen, okay, was hast du dann für was kommt da für eine Miete rein, was zahlst du darauf Steuern, was hast du auf der anderen Seite für Strukturkosten. Und wirklich kann man sich überlegen, macht es Sinn, das Ganze privat zu halten oder doch in so einer Spardosen GmbH oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Ich habe mich für die Spardosen GmbH entschieden. Aber mit Sicherheit ist es ein sehr individuelles Thema, was man sehr, sehr, sag mal, wie soll ich sagen, individuell betrachten muss und da mit Sicherheit nicht diese alleinige Lösung gibt.
Wir machen hier ja auch keine Steuerberatung, das müsst ihr am besten selber machen. Richtig, wir haben durchaus die ein oder andere Informationsfolge schon zum Thema vermögensverwaltende GmbHs gemacht. Kann man gerne nachholen, einfach mal auf der Webseite schauen. Sehr cool. An dieser Stelle wird es Zeit für einen kleinen Werbehinweis. Ich bin mir sicher, wie jeder gute Investor sparst auch du gerne Steuern und wenn du Immobilien vermietest, habe ich jetzt tatsächlich einen praktischen Ratschlag für dich. Die meisten schreiben ihre Immobilien mit den klassischen 50 Jahren Laufzeit, also dann 2% jährlich ab. Das muss man aber nicht zwingend machen, denn die tatsächliche Nutzungsdauer kann anders sein und dann, wenn man das dem Finanzamt nachweist, darf man tatsächlich auch die Abschreibung erhöhen. Dadurch hast du wiederum den Vorteil, dass du eine höhere Steuererstattung bekommst und so mehr Cashflow für dich. Wie kriegt man das Ganze jetzt hin? Dabei hilft dir unser heutiger Werbepartner Nutzungsdauer.com. Ihre zertifizierten Sachverständigen erstellen valide Gutachten zur Restnutzungsdauer, die du dann deinem Finanzamt vorlegen kannst, um deine jährliche Abschreibung zu optimieren. Der Vorteil ist dabei, dass du dank Rechtsschutz und Geld-Zurück-Garantie kein Kostenrisiko hast. Besichtigungen sind deutschlandweit möglich. Erfahre jetzt mehr auf investor-stories.de/Nutzungsdauer oder klicke auf den Link in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß bei der weiteren Folge. Wo möchtest du denn gerne zielmäßig so hin? Oder sag ich mal, vielleicht nochmal abseits gefragt, erstmal den Stand jetzt abgefragt, wie sieht denn so grob dein Gesamtportfolio aus mit Immobilien oder hast du noch andere Assetklassen, meines ja Aktien und so, sind ja jetzt auch nicht komplett fernab gewesen, wie bist du so insgesamt mehr oder weniger aufgestellt?
Ja, sehr gute Frage. Also tatsächlich versuche ich das Thema Immobilien und Aktien so sehr separat zu betrachten. Also das heißt, ich habe die Aktien privat in einem privaten Depot. Das habe ich, wie gesagt, das war so ein bisschen der Startpunkt, weil ich sag mal, mit Aktien anzufangen ist heutzutage ja gar nicht so schwer. Ich meine, wir leben da schon in einem Schlaraffenland. Wir haben über YouTube und Podcast alle möglichen kostenlosen Wissensquellen. Die Broker sind auch heute recht günstig. Als ich angefangen habe, da gab es sehr, sehr viele von diesen Investment, von diesen neuen Brokern noch gar nicht. Ich habe 2017 oder 2018 damit angefangen, noch bei einer klassischen Bank oder klassischen Broker. Aber heutzutage ist das, sag ich mal, die Einstiegshürde gar nicht so groß. Jetzt im Vergleich zu Immobilien betrachtet, da ist es ja oft, sag ich mal, schwierig zu sagen, okay, ich teste das Ganze jetzt mal an. Deswegen umso wichtiger, das Ganze datengetrieben zu machen, zum Beispiel mit Immometrica. Um jetzt aber auf deine Frage zurückzukommen, ich habe privat ein Depot, ich würde das einfach mal als Altersvorsorge bezeichnen, das läuft einfach, ich gucke da auch ehrlich gesagt gar nicht so oft rein. Das Thema Immobilien ist für mich mehr Unternehmertum, also ich trenne das sowohl gedanklich als auch wirklich auf dem Blatt Papier. Aktien ist Altersvorsorge, Immobilien ist das Unternehmertum, das eine hat mit dem anderen nur bedingt was zu tun. Ich finde diese gedankliche Trennung eigentlich recht angenehm. Und ja, wie schon erwähnt, ich finde, das ist einfach wichtig, dass man da so auch eine klare Struktur hat. Ich habe diese Struktur gewählt für mich. Das ist sehr individuell. Aber ich finde es so per se ganz gut, dass ich das überhaupt nicht vermische, sondern einfach sage, okay, in meiner Firma, da geht es um Immobilien, da versuche ich Probleme zu heben, da mache ich auch einen Dachgeschossausbau mal oder ich nutze Gewerbe zur Wohnung um oder ich, wie auch immer, oder ich renoviere und saniere. Das ist einfach Unternehmertum, während ich jetzt bei einer Aktie, da kaufe ich was und dann lasse ich das liegen und das passt auch. Erstmal, ich muss natürlich Buy and Hold and Check machen, wie man das so schön sagt, so heißt es ja, glaube ich, aber das eine mit dem anderen für mich persönlich gar nicht so viel zu tun und ich trenne das deswegen kann ich auch gar nicht so sozusagen das alles in einen Korb schmeißen, das mache ich sehr ungern, weil ich es eben so trennen möchte, genau.
Sehr cool, ja, ist tatsächlich bei mir in dem Sinne ja auch relativ ähnlich, auch wenn ich nicht zwischen Immobilien und Aktien trenne, sondern zwischen Aktien und Aktien, wo ich mein ETF-Depot als Altersvorsorgedepot betrachte und alles, was ich aktiv tiefer mache oder, sage ich mal, ein bisschen tiefer reingehe, das ist dann das Vermögensaufbaudepot. Genau, ach, wirklich sehr cool. Dann schauen wir nochmal in die Zukunft. Wo sollst du denn hingehen? Was möchtest du denn noch so draus bauen?
Was möchte ich draus bauen? Sehr, sehr gute Frage. In welcher Hinsicht?
Mit deinen Immobilien oder, sag ich mal, wo was hast du doch so für Ziele finanziell, unternehmerisch in der Zukunft?
Unternehmerisch, ja, genau. Also ich meine, alles ist recht frisch. Du musst dir vorstellen, im Mai 23 hat erst das Möbelhaus neu wieder quasi neu eröffnet. Da war die Neueröffnung mit allem neu. Das ist jetzt auch noch nicht so lange her. Im Januar 24 war dann die Immobilien GmbH-Gründung. Ich habe im 24 erst mein Master abgeschlossen, das ich auch ja im Ausland gemacht habe. Also es ist alles noch nicht ganz so lange her tatsächlich. Von dem her stehe ich da schon auch noch am Anfang. Wo sehe ich mich langfristig? Also ich muss schon auch ganz klar sagen, mein Herz schlägt schon für Immobilien. Mir macht das Spaß. Also jetzt auch so ein Austausch wie jetzt mit dir. Das macht mir einfach Spaß tatsächlich. Also ich beschäftige mich da schon sehr, sehr viel damit. Besuche Stammtische und alles Mögliche und lese mich da sehr, sehr viel ein. Ja, meine Zukunft sehe ich schon auch insbesondere im Immobilienbereich. Im Prinzip das, was ich gerade mache, auf sozusagen kleiner Flamme gerne auch ausgebaut. Ich meine, ich habe mir vorgenommen nach meiner Gründung, dass ich das Ganze sozusagen als einen aktiven Lernprozess betrachte auf kleiner Flamme. Das heißt, wenn ich was tue, dann überlege ich immer, okay, was ist das Worst-Case-Szenario? Jetzt mal Thema Dachgeschossausbau, das war eine Wohnung. Die Wohnung hat sich sozusagen gerechnet ohne den Dachgeschoss. Also das heißt in anderen Worten, definiere gerechnet, damit meine ich, die Miete hat quasi sozusagen die Annuität gedeckt und alles, was oben drauf kommt bezüglich Dachgeschossausbau, ist quasi ein Zucker obendrauf, ein Bonus obendrauf. Und deswegen habe ich jetzt da einen Architekt beauftragt, mit dem ich zusammen versuche, das Dachgeschoss auszubauen, mit dem ich versuche, im Sinne aller Wohnraum zu schaffen in einer Universitätsstadt, in der ein Student und eine Studentin dann wohnen kann. Aber das ist eben, sage ich mal, ich habe das gemacht, es hört sich jetzt groß an mit Dachgeschossausbau, aber letztendlich ist es sozusagen der Worst Case ist, dass der Dachgeschossausbau nicht klappt und dass die Wohnung sich dennoch rechnet. Aber klar, perspektivisch möchte man das gerne nochmal weiter treiben, dass man sagt, okay, man macht, sagen wir auch mal, größere Projekte, so fängt man halt nicht an. Man fängt halt mal mit 0 an und man fängt an mit 1, mit 2 und so weiter und so fort und man lernt, man macht verschiedene Projekte. Das war auch ein ganz klar, im ersten Jahr für mir eine ganz klare Zielsetzung in der Praxis, so viel wie es geht, mal mitzumachen. Also angefangen von Neuvermietung, WG und Renovierung und Sanierung, einfach alles mal mitzumachen, um einfach, sage ich, zu sagen, okay, das habe ich jetzt mal miterlebt, beim zweiten Mal fühlt es sich nicht mehr ganz so ungewohnt an. Und klar, wenn man das dann mal auf kleiner Flamme, in Anführungsstrichen kleiner Flamme, man muss da ein bisschen vorsichtig sein, bei Immobilien geht es immer per se um Geld, aber sage ich mal, das sind jetzt keine Mehrparteienhäuser, sondern es sind kleine Wohnungen in den Studentenstädten, wo das Downside, sage ich mal, so ist, dass ich sage, okay, das ist vertretbar. Aber klar, irgendwann möchte ich das gern auch mal größer gestalten. Warum nicht? Also ich habe da schon Pläne im Kopf, auch durchaus konkret. Und ich bin gespannt, auch vor allem mit den Synergien, mit dem Möbelhaus, wo es ja gewisse Synergien gibt. Und insbesondere auch mit Immometrika. Immometrika ist immer Teil davon. Ich meine, darüber suche ich Immobilien tagtäglich. Von dem her ist es immer Teil von meinem täglichen Arbeiten. Und ja, einfach das, was ich gerade mache, gern so weiter und gern auch Stück für Stück wachsen.
Sehr cool. Ja, dann sprechen wir am besten doch in ein paar Jahren nochmal oder ein, zwei Jahren, wenn du dann die nächsten Erfolge vorzuweisen hast. Aber es ist auf jeden Fall, also ich finde es trotzdem beachtlich. Also es ist schon eine ganz coole Menge, die du da geschafft hast. Und das ist natürlich auch ein witziger Kreislauf, insbesondere auch mit Immometrika, denn wir hatten natürlich den Erfinder schon mal zu Gast hier bei uns im Podcast. Das ist natürlich auch ganz witzig. Auch 2019 war es, soweit ich weiß gar nicht, Folge 53, also wirklich relativ am Anfang. Vielleicht magst du noch ein bisschen kurz zur Gründungsgeschichte von Immometrika erzählen, als Kurzzusammenfassung, aber natürlich empfehle ich auch äußerst die Folge 53 sonst nochmal anzuhören. Verlinke ich auch gerne in die Shownotes.
Genau, also Pascal, im Prinzip der Gründer, mit dem komme ich sehr, sehr gut zurecht. Der kommt tatsächlich aus meiner Gegend. Wir haben uns kennengelernt eben über die Masterarbeit und gemerkt, da gibt es doch ziemlich viele Überschneidungen zwischen uns beiden. Pascal hatte damals, als er das Projekt gestartet hat, eben auch aus der Praxis heraus Herausforderungen, die jeder andere Mensch in der Praxis auch hat. Und zwar eben die Immobiliensuche mit den verschiedenen Plattformen und die Angebote, die es gab, sag ich mal, die Tools, die es damals gab, haben eben nicht seinen Vorstellungen entsprochen. Also zum Beispiel zu teuer als Beispiel oder andere Aspekte. Und folglich hat er eben ein eigenes Projekt entwickelt. Mittlerweile kann ich sagen, es ist ja mehr als nur ein Projekt. Mittlerweile ist es ja eine Firma, die auch durchaus sehr bekannt ist und auch zu Recht. Und ich bin Teil der Mannschaft, weil ich glaube, dass es noch viel mehr Leute wissen sollten, dass es das gibt, weil es einfach das Leben erleichtert. Das heißt, es wurde quasi geschaffen, um ein Problem zu lösen. Und es löst ein Problem, nämlich zum Beispiel auch die Probleme von mir heutzutage sozusagen. Und ich glaube, insbesondere, das hatte ich vorher auch mal kurz angesprochen, für Leute, die jetzt, für private Investoren, also Leute, die anfangen und Leute, die auch schon lange dabei sind, aber insbesondere die Leute, die anfangen. Ich meine, ich kenne das selber auch, ich bin ja noch nicht zu lange dabei. Wenn man anfängt mit der Materie, dann ist es schon ein Riesenklotz. Also da geht es per se immer um sehr viel Geld und es ist nicht so wie jetzt bei einer Aktie, dass du einfach mal, sag mal, mit einer Aktie das Ganze mal antestest und 1 Euro Tradinggebühr oder so hast. Bei einer Immobilie geht es immer per se um viel Geld und deswegen ist es umso wichtiger, dass man insbesondere auch als Anfänger eben basierend auf Daten arbeitet und deswegen glaube ich, deswegen bin ich auch heute hier, weil ich glaube, dass es mehr davon mehr wissen sollten und deswegen hat Pascal auch damals angefangen und wir sind nach wie vor noch dabei, das Tool jeden Tag weiterzuentwickeln. Und ja, ich bin froh, dabei zu sein.
Sehr, sehr cool, ja. Das Tool ist natürlich auch, wir haben jetzt ja wirklich schon ausgiebig drüber gesprochen, in den Shownotes verlinkt einfach unter investor-stories.de/Immometrika. Und ich habe gehört, du hast auch noch etwas für unsere Hörer mitgebracht.
Ist richtig, genau. Also ich kann anbieten sozusagen, dass wir das Tool, ist immer eine Sache, wenn man was nicht kennt, dann möchte man das testen. Das ist ja wie, wenn man in einen See springt, dann testet man auch erstmal, ob das kalt ist, bevor man komplett reinspringt. Das ist in dem Fall auch so. Man kann jetzt mit dem Code InvestorStories, großgeschrieben, kann man das ganze Produkt statt 2 Wochen, 4 Wochen testen, das heißt doppelt so lange, und sich einfach selbst überzeugen von den Punkten, die ich gerade genannt habe. Es sind ja doch ein paar Punkte, die man da anschauen kann. Ich glaube, nach 4 Wochen ist man auch, denke ich, soweit, dass man sagen kann, okay, das Tool gefällt mir, und ich schließe dann ein entsprechendes Abo ab. Das heißt, die ersten 4 Wochen einfach mal gratis testen, da ist der Börs sozusagen das Downside wirklich bei null, um in den Worten von Rocher zu bleiben. Genau, das ist, was ich genau mitbringen kann.
Vielen Dank dafür. Wie gesagt, in den Shownotes verlinkt, da habt ihr auch nochmal den Code, einfach Investor Stories zusammen und groß geschrieben. Und die Downside, die du eben angesprochen hast, da kann ich dich natürlich nicht ohne meine Lieblingsstandardfragen auch entkommen lassen. Und zwar das Thema Fehler. Jetzt bist du zwar noch am Anfang, es wird bestimmt noch nicht die letzten Fehler sein, die du gemacht hast, aber vielleicht in deiner jetzigen Investmentkarriere, was war da bislang dein größter Fehler und was hast du daraus gelernt?
Ja, dadurch, dass ich den Podcast natürlich kenne, habe ich versucht, mich auf diese Frage vorzubereiten tatsächlich, aber einen klassischen, klaren Misserfolg zu benennen, ist gar nicht so einfach. Einfach auch deshalb, weil ich sag mal, viele unternehmerische Entscheidungen sich erst über Jahre oder auch Jahrzehnte hinweg als Erfolg oder Misserfolg herausstellen. Ich bin ja auch ganz froh, dass ich jetzt keine Aktiengesellschaft bin oder so, die quartalsweise entsprechend berichten muss und schauen muss, was sie gemacht hat. Ich habe viele Projekte am Laufen und ich werde auch viele Projekte in Zukunft im Laufen haben. Das hat alles ihre Entwicklungsphase noch in der Entwicklungsphase. Trotzdem habe ich natürlich versucht, hier für die Hörerschaft einen gewissen Mehrwert zu bieten und habe versucht nachzudenken, wie ich diese Frage am besten beantworten kann. Ich würde mal sagen, so meine größte Herausforderung war in dem Fall, Herausforderung ist das Thema so ein bisschen Unterschied Theorie-Praxis. Also ich habe ja, wie vorher schon angesprochen, ich habe Betriebswirtschaft studiert in Deutschland und im College Tennis gespielt in den USA. Da habe ich dann auch Betriebswirtschaftskurse belegt und mein Master dann gemacht in der Schweiz und in Hongkong. Und da eben auch Finance studiert unter anderem und du lernst dann in der Theorie das Ganze und in der Theorie macht es alles Sinn und die Fakten sind da und du kriegst Checklisten und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das ist schon einmal ein krasser Unterschied zwischen der Theorie und der Praxis. Und ich musste da zum Beispiel auch solche Sachen lernen in der Praxis, dass wenn man ein zu gutmütiger Mensch ist, dass es nicht immer das Beste ist. Also ich führe das gerne mal ein bisschen weiter aus. Immobilien ist ein People's Business, so heißt es ja. Es geht sehr viel um das Zwischenmenschliche. Das Zwischenmenschliche spielt eine sehr große Rolle. Und da muss man einfach auch für sich lernen, eine klare Linie zu fahren. Also auch mal unter Umständen klare Kante zu zeigen. Das bedeutet natürlich nicht irgendwie überhaupt gar nicht, dass man irgendwie rücksichtslos handeln soll, überhaupt nicht. Aber dass man eben sagt, okay, das ist meine Linie, das ist meine Meinung und so machen wir das zusammen. Im besten Fall schafft man Win-Win-Situationen. Das Gute ist, dass es gibt oft Win-Win-Situationen und so soll es ja auch sein. Kurzfristig hilft mir bei solchen Misserfolgen, also ich war jetzt nicht fähig, sozusagen einen großen Misserfolg zu nennen, dennoch gibt es jeden Tag Misserfolge und ich kurzfristig hilft mir da sehr, dass ich die Misserfolge irgendwie aufschreibe. Also ich bin da ein Mensch und das vielleicht auch so ein bisschen für die Hörerschaft, als so ein bisschen, wie ich das mache. Ich bin unternehmerisch tätig, wenn ich abends nach Hause komme, gehen mir Sachen durch den Kopf, also ich habe jetzt nicht diesen klassischen Feierabend und mir hilft da sehr, dass ich Sachen einfach notiere. Also früher, wenn es ein Tag war, wo es Misserfolge gibt und die gibt es, dass ich einfach Sachen, am Anfang habe ich es immer in die Notizen-App notiert, mittlerweile mache ich so, ich spreche die Sachen in ChatGPT ein und sage ChatGPT, bitte bereite mir das mal schön strukturiert auf. Dann kann ich schön beruhigt schlafen und am nächsten Tag gehe ich dann die Probleme oder die Misserfolge quasi strukturiert und mit ruhigem Kopf und ruhigen Gedanken an. Das ist eigentlich so eine Sache, wo ich sage, okay, so kann ich mit Misserfolgen umgehen. Außerdem hilft klar, wie anfangs schon besprochen, die langfristige Denkweise. Oftmals hilft es ein bisschen aus der Situation herauszugehen, um das Big Picture einzunehmen. Oftmals sind, keine Ahnung, ein Tropfen Wasserhahn oder auch mal ein Wasserschaden, den es auch mal gab, in dem Moment natürlich schrecklich und das Problem muss man lösen und man fühlt sich so, wie wenn das Problem unlösbar ist, aber wenn man dann rauszoomt, denkt man sich so, okay, das Problem war jetzt doch lösbar. da einfach appelliere ich immer an mir selbst, die langfristige Perspektive einzunehmen und da einfach so ein bisschen das Big Picture zu sehen. Ja, genau. Ich kann tatsächlich, gerne können wir uns da noch ein paar Jahre nochmal drüber unterhalten. Es gibt sehr, sehr viele Misserfolge. Ich teile da auch ein bisschen die Meinung. Wer viel macht, der macht auch Fehler und ich finde es auch gut. Wer nichts macht, der kann keine Fehler machen. Und deswegen bin ich eher ein Fan davon, Fehler zu machen, diese zu reflektieren, auch schriftlich zu reflektieren und daraus zu lernen und so halt stetig zu wachsen. Also so ist meine Perspektive. Aber wir können uns da gerne mal in ein paar Jahren unterhalten, ob es wirklich ob einer von den Projekten als wirklicher Misserfolg sich herauskristallisiert.
Ich hoffe nicht. Ich hoffe, das sind eher alles Erfolge. Perfekt. Ja, größten Erfolg. Müssen wir das auch noch nach hinten stellen oder willst du da einen Erfolg hervorheben?
Ich probiere es, sagen wir es mal. Also größter Erfolg. Also wie vorhin schon erwähnt, bin ich langfristig tätig. Also ich mache jetzt auch kein Handelsgeschäft oder sowas. Deswegen kann ich jetzt nicht klar das sagen, das war jetzt ein Erfolg an Zahlen gemessen. Aber ich glaube, die Tatsache, dass ich es irgendwie geschafft habe, auch im Studium schon irgendwie schwungvoll in die Praxis einzutauchen, würde ich jetzt schon für mich als Erfolg betiteln. Also ich habe im Studium in der Schweiz habe ich diese Neueröffnung gemacht, durchgeführt von einem Möbelhaus. Das war schon, ja, es war schon anspruchsvoll zeitlich. Ich habe im Studium dann die eigene Immobilienfirma gegründet. Das war alles eine sehr intensive Zeit und ich würde es deswegen als Erfolg ansehen, dass ich es einfach gemacht habe oder einfach damit angefangen habe. Das führte dazu, dass als das Studium dann rum war, ich gar nicht diesen Cut hatte, sondern ich dachte einfach nur, okay, jetzt ist das Studium rum, aber es geht eigentlich genauso weiter wie vorher, weil das Studium habe ich gedanklich schon deutlich vorher abgeschlossen gehabt. Eine andere Sache, die ich ein bisschen als Erfolg ansehen würde, ich habe ja meinen Master in der Schweiz gemacht, habe mich dann in meinem zweiten Semester dafür entschieden, ein Double Degree zu machen. Das bedeutet einen zweiten Masterabschluss in Hongkong. Habe den dann auch gemacht. Ich hatte vorher mal thematisiert, Thema Haushaltsbuch. Natürlich finanziell gesehen die größte Ausgabe, die ich bisher so hatte. Ich würde es aber nicht als Ausgabe zeigen, sondern als Invest. Und heute würde ich es als Erfolg bezeichnen. Deshalb, weil es einer meiner besten Zeiten war. Es war eine sehr, sehr gute Zeit. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Und ich würde es direkt nochmal machen. Und deswegen würde ich sagen, das würde ich als Erfolg bezeichnen, es getan zu haben, sozusagen. Und heute zu sagen, okay, ich würde es nochmal machen. Das ist ja schon auch ganz angenehm, dass es so ist.
Auf jeden Fall. Hongkong stelle ich mir da auch sehr, sehr spannend als Location vor.
Ja, absolut.
Nice. Dann haben wir, glaube ich, einen ganz guten Rundumschlag gemacht. Ich freue mich in Zukunft, dich nochmal begrüßen zu dürfen hier im Podcast. Und dann sprechen wir über, ja, quasi Fortsetzung folgt von deiner Story hier. Immometrika, da braucht man nicht warten, da kann man jetzt schon auf die Webseite gehen, wie gesagt, einfach in den Shownotes investor-stories.de/immometrika. Denkt an Investor Stories groß geschrieben und zusammen, wenn ihr euch eine verlängerte Testphase sichern wollt und vielen Dank, dass du hier dabei warst, hat Spaß gemacht.
Hat mir auch sehr Spaß gemacht. Können wir sehr, sehr gerne bald mal wiederholen, uns einfach so austauschen. Genau, das mit dem Immometrika-Thema kann man sich ja jederzeit einfach mal anschauen. Ich meine, mit der Testphase ist das Ganze ja mal risikolos. Einfach mal reinschauen. Ich nutze es tagtäglich. Wie gesagt, hier spricht ein überzeugter Nutzer. Von dem wir einfach mal anschauen. Und dann würde ich mich auch entsprechend über Feedback natürlich freuen. Oder würden wir uns über Feedback natürlich sehr freuen. Und natürlich sind wir jederzeit auch interessiert, das Tool weiterzuentwickeln im Sinne des Nutzers. Also wenn es da irgendwie Feedback gibt, konstruktiver Natur, haben wir da natürlich jederzeit ein Ohr. Aber wir sind tagtäglich dabei, das Produkt weiterzuentwickeln. Sehr
cool. Links zu dir packe ich auch mal in den Shownotes, falls man dich direkt anhauen möchte. Dann so viel dazu. Bis denn. Danke dir. Ciao, ciao.
Tim, ciao, mach's gut. Schönen Tag.
Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind. Und von ihnen kannst du lernen oder auch selber andere Leute bereichern. Und zudem ist dort Feedback zum Podcast immer willkommen. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor-stories.de/community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tim.